herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Hallo Yusuf, ich grüße dich.
Hallo Christian.
Ja, Mensch Yusuf, gestern die Google I.O., warst du live dabei?
Naja, live habe ich es leider nicht geschafft, aber ich habe mir, sobald die Kinder im Bett waren, habe ich es mir reingezogen, beziehungsweise ich habe es geschafft bis zu der Search-Dame, ja. Und dann konnte ich es nicht mehr weiterschauen, weil es war mir dann alles irgendwie too much.
Bei der Suche bist du ausgestiegen, ja Wahnsinn. Genau auf das habe ich gewartet.
I know.
Aber das ergänzt sich ja dann hervorragend. Dann kann ich ein bisschen was zur Suche vielleicht sagen und du zu den anderen Sachen. Aber ja, es gab ja schon eine Reihe von relativ spannenden Entwicklungen, würde ich sagen. Also ich habe mir mal aufgeschrieben hier, es gibt ein neues World Model, Gemini Omni. Dann gibt es neue Gemini Version 3.5 Flash und dann eben, wie gesagt, auch noch einiges Neues in der Suche. Fangen wir doch mal an mit Omni, ne? Weil wir haben ja schon öfter über World Models gesprochen. Also ich habe jetzt so ein bisschen mir durchgelesen, worum es da geht, und die haben ja schon relativ stark den Fokus gerade gelegt so auf Videoerzeugung, Videoanpassung. Und haben dann eben auch noch erklärt, dass jetzt ja die Physik da stärker zum Tragen kommen soll, weil jetzt einfach da das Modell besser auch versteht, wie die Zusammenhänge sind und wie die Verhaltensweisen von Gegenständen und so weiter sind. So. Aber ist das jetzt schon so ein World Model, wie wir es uns vorstellen, oder ist das jetzt, sagen wir mal, nur so ein Schritt dahin? Also das ist mir noch nicht so ganz klar geworden, ehrlich gesagt.
Ja, so ganz haben sie es auch nicht wirklich gesagt, habe ich das Gefühl. Sie haben gesagt, dass es ein World Model ist, ja. Und darauf, deswegen würde ich sagen, unsere erste Prediction ist bereits eingetroffen, ja. dass es dieses Jahr die ersten World Models geben wird, die vielleicht maßgeblich die Dinge verändern. Und Google legt vor, wer sonst? Es gibt ja auch keinen anderen mehr. Sora ist ja tot. und all die anderen sind okay, aber halt jetzt nicht wirklich brauchbar gewesen. Und mit dem Omni, ich habe heute schon gesehen, ich habe Zugang dazu. Mhm. Ich habe es aber noch nicht, getestet. Also gestern am Abend, als sie es präsentiert hatten, hatte ich noch keinen Zugang. Also heute in der Früh hatte ich dann schon Zugang. Hat mich auch gleich meine Oberfläche gesagt, hey, willst du nicht Omni ausprobieren? aber ich hatte keine Zeit dafür. Aber ich glaube, das wird tatsächlich eine Veränderung bringen. Also, vor allem deswegen, weil es wahrscheinlich viel tokeneffizienter ist, wenn es ein World Model ist. Und ja, auch das ganze Videothema, und auch die Bearbeitung von Animationen und Simulationen von Physik jetzt einfach viel besser funktionieren werden. Ob das Omni-Modell, also es ist ja multimodal intrinsisch, das heißt, du kannst theoretisch auch mit dem chatten und du kannst ihm Bilder zeigen und mit dem reden und er kann Videos erstellen. Das heißt, die Frage ist, wie wirkt sich das jetzt auf Mathematik, Physik oder halt dieses ganze Experimentieren aus? Da bin ich jetzt schon sehr gespannt, ob es dann tatsächlich ein so tiefes World Model ist, dass es ein tiefes Physikverständnis oder Mathematikverständnis hat, wie man annehmen müsste. Oder ob sich dieser World Model Aspekt tatsächlich nur auf das Bild und auf die Audio-Video-Schiene sozusagen widerspiegelt. Bin ich schon sehr gespannt.
Ich auch. Und für alle diejenigen auch, die sich mit dem Thema World Models beschäftigen möchten, googelt doch einfach mal World Models und klickt auf den ersten Treffer in Google. Da landet ihr auf einem auf einem umfassenden Beitrag, der so die Grundlagen euch erklärt. kleiner Hinweis in eigener Sache. Das ist natürlich von uns, von Hardware-Wartung. Und also ich glaube, da habt ihr dann einen guten Überblick, was da passiert und was vielleicht auch die Zukunft der KI für uns so bereithalten wird. Aber du hast auch von Token-Effizienz gesprochen. Und das führt mich zum nächsten Thema, was auch Google gestern vorgestellt hat, nämlich Google Gemini Flash 3 oder Flash 3.5 oder Gemini 3.5 Flash, so rum. Das soll ja angeblich schneller sein und es soll auch kostengünstiger sein. So sagt Google. Jetzt bin ich aber bei meiner Recherche auf einen Thread in Reddit gestoßen und da hat jemand so eine Simulation durchgeführt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es keineswegs günstiger ist, sondern dass es für dieselbe Aufgabe fast doppelt so teuer ist wie Gemini 3.1 Pro. Ich kann das jetzt nicht verifizieren. Es zeigt mir aber nur, man sollte jetzt diese vollmundigen Ankündigungen, die jetzt zum Beispiel von Google kommen, nicht unbedingt gleich auf für bare Münze nehmen, sondern man sollte da auch nochmal hinterfragen. Ja, also klar ist, das Ding ist wahnsinnig schnell, das bestreitet keiner. Und das ist ja schon mal ein Riesenvorteil. Nicht umsonst basiert jetzt auch vieles, was Google tut und viele Google-Dienste, die laufen jetzt zukünftig auf Grundlage von Gemini 3.5 Flash. Einmal die Suche natürlich, dann Anti-Gravity, also die KI-Entwicklungsumgebung oder KI-Agent, sprechen wir nachher auch noch kurz drüber und noch einige Dinge mehr. Aber ja, klar ist, man muss das genauer sich anschauen, um es dann bewerten zu können. Die Benchmarks sehen ja zumindest mal ganz gut aus, oder? Hast du mal angeschaut? Wo siehst du da Stärken und Schwächen?
Also ich finde es sehr, sehr spannend, dass sie mit dem Flash-Modell gestartet sind, weil üblicherweise die meisten AI-Labs gehen ja eher mit dem großen Modell raus. Und dass es jetzt ein Gemini 3.5 Flash heißt ja, dass es ja ein Distilled Model ist aus dem großen Modell. Das heißt, es gibt schon ein großes 3.5er, ein Gemini. Und da kann man davon ausgehen, dass die halt deutlich höhere Ergebnisse liefern müssten, wenn schon das Distilled Model auf dieser Ebene ist, quasi auf 3.1 Pro oder ähnliche Werte wie GPT-5.5. Ja. Es ist jetzt nicht ganz so, aber in vielen Bereichen ist Gemini 3.5 Flash so stark wie GPT-5.5. Oder zumindest gleichwertig. Mhm. Und also der Vergleich mit Gemini 3.1 Pro ist vielleicht jetzt hier nicht aussagekräftig, aber im Verhältnis zu den großen Claude, Opus 4.7 oder GPT-5.5 ist es sehr wohl aussagekräftig, weil da ist es deutlich tokeneffizienter. Und ich glaube, der Vergleich hinkt halt, weil halt Gemini 3.1 Pro schon von Grund auf sehr tokeneffizient war. Und und ich glaube, worauf auch der Sundar Pichai irgendwie angespielt hat, ist halt tatsächlich im Vergleich zu all den anderen Labs. Und deswegen glaube ich, dass das schon gut ist. Aber was mich noch ein bisschen mehr begeistern lässt, ist, dass wahrscheinlich hier bereits ein Pro-Model oder ein großes neues Foundation-Model bereits existiert, aus dem dieses 3.5 Flash-Model destilliert wurde. Und das sagt mir, dass die Labs wahrscheinlich alle schon auf einem ganz anderen Level sind oder dass Google allen weit voraus ist, aber gar keinen Bock hat, da das Rennen zu machen an der Front. Ja, also das, man kann das lesen, wie man möchte. Ja, also je nachdem ist wahrscheinlich so eine Art Rorschach-Test, ja. Je nachdem, wie man zu Google steht, was das bedeutet. Aber für mich bedeutet es, das ist alles nur sozusagen auf Oberfläche. Und wir haben ja auch in letzter Zeit über Claude Mythos geredet und GPT-5.5 Cyber. Und die ja halt deutlich höhere Capabilities haben. Und Gemini 3.5 Flash sagt uns, dass Google auf derselben Ebene ist. Und das, ja, also das heißt, wir dürfen gespannt sein, wann die ersten großen Labs, also ob jetzt Anthropic oder OpenAI oder Google, ihre Frontier-Modelle sozusagen, also ihre großen Modelle launchen. Und das wird wahrscheinlich, und man hat das Wort AGI schon so oft jetzt gehört, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das alles schon AGI ist. Also wenn wir nicht eh schon da sind, ja. Also wir haben ja gesagt, das ist ja der Begriff AGI ist immer so ein Moving Target, ja. Dann hätten wir Gemini 3.5 Flash vor 3 Jahren gesehen, hätten wir gesagt, das ist AGI, ja. Oder Claude, selbst wahrscheinlich mit Claude 4.5 hätten wir gesagt, das ist AGI. Aber aus heutiger Sicht ist es halt nicht so, weil wir halt langsam herangeführt wurden und wir immer mehr gesehen haben, was für Möglichkeiten und Capabilities sozusagen diese ganzen Modelle haben. Und Google hat hier halt tatsächlich auch einfach den Vorteil, dass sie aus dieser Multimodalität und auch mit ihrem tiefen wissenschaftlichen Ansatz mit DeepMind wahrscheinlich schon allen längst voraus ist. Und auch die Ankündigung mit Google Omni, also das erste World Model, sagt uns, dass Google eigentlich schon im Rennen ganz woanders steht, aber halt hier nicht alles zugrunde richten möchte. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie auch stark investiert sind, klarerweise zum Beispiel in Anthropic. Und auf keinen Fall wollen, dass die hier abkacken.
Noch nicht zumindest.
Noch nicht, genau. Bis sie sie dann fressen. Ja,
ja, genau. Die werden jetzt noch so ein bisschen gepäppelt und dann, ja, so könnte ich mir das auch vorstellen. Aber man sieht ja auch, wie alles bei Google auch immer mehr zusammenfließt. Ja, also man sieht ja, das eine baut auf dem anderen auf oder wird integriert. Ne? Die Suche haben wir da, wir haben die verschiedenen Modelle und wir haben eben auch dieses Anti- oder Anti-Gravity. Dieses Ding, wo ich mich echt noch ein bisschen schwer getan habe, mir etwas drunter vorzustellen, weil das auch wieder mehrere Facetten hat. Ja, also wir haben einmal dieses Anti-Gravity 2.0, eine neue Desktop-Anwendung, mit der man dann Agenten verwalten kann, Aufgaben parallel durchführen kann und Dinge automatisiert im Hintergrund ausführen kann. Wir haben dann auch noch eine CLI und eine SDK für Entwickler. Und wir haben dann auch noch eine Integration in die Cloud. Also das fließt alles irgendwie zusammen. Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ist dieses Anti-Gravity sowas wie zum Beispiel wie OpenClaw oder wie Cloud Cowork? Ist das sowas Ähnliches? Also einfach so eine Orchestrierungsplattform für verschiedene KI-Agenten oder was ist das?
Anti-Gravity ist eigentlich aus dem Open-Source-Projekt CodeVS entstanden. Also CodeVS ist quasi ein klassisches Coding-SDK, also quasi so eine Art Oberfläche, wo du wo du Software entwickeln kannst. Ja, du hast dort eine Konsole, du hast dort Command-Line, du hast dort deine File-Strukturen, du kannst Dokumente bearbeiten, anschauen, und dann mit deiner Software entwickeln. Also das ist eigentlich das, wo normalerweise klassische Softwareentwickler drin gearbeitet haben, und Anti-Gravity setzt halt auf diese Open-Source-Variante an. Und Anti-Gravity 2.0, so wie es jetzt wirkt, ist quasi der nächste Schritt, und ich würde es tatsächlich vergleichen mit Claude Code oder Cowork oder Codex, ja, also ChatGPT Codex. Und es wird auch schon langsam Zeit, dass Google da tatsächlich eine Alternative herausbringt, weil in Wirklichkeit sind es nicht die Modelfähigkeiten, die Capabilities aktuell machen, sondern es ist der Agent Harness. Ja? Also der Agent Harness ist quasi die Oberfläche wie das Claude Code, wo orchestriert, nicht nur orchestriert wird, sondern wie die KI gesteuert wird, wie sie zum Beispiel Code generieren soll oder wie sie Dinge überprüfen soll. Es ist quasi letztendlich eine Software, die KI-Agenten und die Art und Weise, wie KI-Agenten arbeiten sollen, steuert. Und deswegen ist ja auch Claude Code so sehr, also so gut. Nicht, weil das Modell Claude 4.7 so überdrüber ist oder sich plötzlich so massiv verändert hat, sondern weil du jetzt halt eben Agenten, Superagenten, du kannst es steuern, du kannst Skills nutzen, du kannst MCPs nutzen, du kannst Tool-Usage in dem Sinn. Und die gesamte Orchestrierung dieser Fähigkeiten und das richtige Zusammenarbeiten dieser Fähigkeiten macht eigentlich den realen Nutzen. Und da hast du genau das Richtige angesprochen. Also OpenClaw oder ClawBot oder was auch, wie auch immer das dann, also jetzt heißt OpenClaw, hat es vorgemacht, wie man selbst mit mittelmäßigen Modellen unglaublich große Projekte, unglaublich komplexe Themen umsetzen kann, Automatisierung umsetzen kann, ohne dass du der ultimative Softwareentwickler sein musst oder der Prozess-Superguru oder Product Guy. Und dass jetzt Google in dieses Game einsteigt mit Anti-Gravity 2.0 ist ja gut. Wenn man sich das halt anschaut, ist es halt ein bisschen, sie bauen es jetzt plötzlich überall ein. Ne? Also man hat irgendwie so das Gefühl, sie haben jetzt mal alle testen lassen, wie diese Agent Harnesses, wie die Menschen mit diesen Agent Harnesses umgehen. Und jetzt bauen sie das einfach in die Suche ein. Ja? Also das ist für mich ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, ja, weil sie vorher gar keine Anstalten gemacht haben und jetzt integrieren sie es plötzlich überall hin. Ne? Aber was ist deine, wie hast du das wahrgenommen?
Also das ist ja auch einer der wichtigen Punkte, wenn wir jetzt über die Weiterentwicklung der Suche sprechen, die mir aufgefallen sind. Also die Art und Weise, wie die Suche in Zukunft funktioniert, die ändert sich ja auf mehreren Ebenen. Also wir haben jetzt eben diese Verbindung mit Anti-Gravity und haben dadurch verschiedene Möglichkeiten. Also wir können einmal Aufgaben im Hintergrund ausführen lassen. Also wir können zum Beispiel Recherchen laufen lassen, die uns regelmäßig über neue Entwicklungen informieren, sei es Sportergebnisse oder Aktienkurse, was auch immer. Ja, also so eine Art. Genau, eigentlich so eine moderne Art von Google Alert, kann man sagen. Ja, also ich lasse den loslaufen und die Suche, die funktioniert jetzt einfach asynchron. Ich muss nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken, sondern ich werde informiert, wenn sich irgendwas tut. Eröffnet ganz neue und spannende Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Aber das ist ja noch lange nicht alles, sondern was ich jetzt auch noch machen kann, ist, ich kann mir wirklich maßgeschneiderte Suchergebnisseiten erzeugen lassen mit interaktiven Grafiken bis hin zu Apps, die ad hoc erstellt werden und die ich sogar noch teilen kann mit Freunden. Also ich kann mir auf Basis der Suche, kann ich mir jetzt zum Beispiel eine App erstellen lassen, die mir, was weiß ich, die mir Filme raussucht, die gerade im Kino laufen, mit der Möglichkeit, dann gleich über die App die Filme zu reservieren oder zu buchen. Und das kann ich dir dann zum Beispiel schicken und sagen, hier, guck, hast du die App sag mal, welchen Platz du gern möchtest oder so. Ne? Da wird sich die Art und Weise, wie wir mit der Suche interagieren, die wird sich sehr stark ändern. Wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, weil die Leute müssen das erstmal verstehen, was man machen kann. Und manche wollen das vielleicht auch gar nicht. Aber über kurz oder lang ist die Suche, wie wir sie kannten, mit einem klassischen Suchschlitz und dann eine Liste von Ergebnissen, also die gibt es dann irgendwann so nicht mehr. Apropos Suchschlitz, auch noch was Neues, denn Google hat ja das so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen sehr dramatisch ausgedrückt, die größte Innovation des Suchschlitzes seit 25 Jahren soll es jetzt gegeben haben. Also was heißt das? Das heißt im Grunde, zweierlei. Also einmal ist dieses Autocomplete, wie wir es ja schon hatten, ist jetzt KI-basiert, ist wahrscheinlich jetzt auch deutlich umfassender, was jetzt die Vorschläge angeht. Während ich jetzt Suchanfrage eingebe, bekomme ich also eine viel größere Auswahlmöglichkeit verschiedener Art. Das hat aber bisher eigentlich auch schon ganz gut funktioniert. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt noch besser werden soll. Und du kannst einfach auch jetzt verschiedene Dinge in der Suchbox kombinieren, seien es jetzt Bilder mit Text oder Video, multimodal einfach und dann das Ganze noch viel breiter nutzen. Also das ist etwas, was auch noch groß rausgebracht wurde gestern. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann auswirken wird. Und ja, dann natürlich auch, dass jetzt die KI-Ergebnisse von Google auf Basis von Gemini 3.5, glaube Flash, erzeugt werden, weil das andere ist, das Pro ist ja noch nicht verfügbar. Aber ob wir das spüren werden an den Ergebnissen, das werden wir sehen. Also ob es jetzt einen großen Unterschied gibt. Kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen. Das sind so die Dinge, die es neu gab bei der Suche. Interessant ist aber auch, was es nicht neu gab, muss man auch dazu sagen, weil ja manche schon damit gerechnet haben, dass die Suche jetzt vielleicht zukünftig komplett nur noch AI-Mode ist und dass die klassischen Suchergebnisse dann komplett rausfallen. Das ist nicht passiert. Und das heißt, wir haben hier also eigentlich mehr weiterhin eine Evolution, die nach und nach stattfindet, aber jetzt nicht so diesen harten Schnitt. Ich glaube, das ist auch richtig so, dass Google da behutsam vorgeht, weil sich die, vor allem die Nutzer, ich glaube, das ist weniger mit Rücksicht auf die Website-Betreiber, sondern die Nutzer der Suche, die müssen sich ja auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen, ne, was alles Neues gibt. Und das ist ja schon immer eine Menge, was da neu kommt. Also
jetzt darfst du auch nicht vergessen. Ne? Also bitte? Wenn du und die Google Ads darfst du natürlich nicht vergessen.
Genau, die hätte ich jetzt als nächstes auch noch genannt, weil manche hatten ja auch genannt, dass oder erwartet, dass sie Google Ads jetzt auch noch einen eigenen Slot kriegen gestern auf der I/O, dass jetzt irgendwie eine ganz neue Ad-Integration gegeben wird, weil es gab ja auch Berichte jetzt am Tag vorher, dass Google jetzt auch gestartet hat, die in den AI-Overviews Ads auszuspielen, und da hatten manche vielleicht auch damit gerechnet, dass da jetzt eine offizielle Bekanntgabe erfolgt gestern. Ist aber nicht passiert. Und das wiederum, und damit leite ich mal elegant weiter, könnte natürlich auch eine Rolle gespielt haben dabei, dass im Zuge der Veranstaltung gestern der Google oder der Alphabet, muss man sagen, der Alphabet-Aktienkurs runtergegangen ist. Weil sich manche vielleicht auch ökonomisch-wirtschaftlich ein bisschen mehr versprochen hatten von dem Ganzen. Genau, und das ist ja wieder so dein Thema, dein Steckenpferd. Wie würdest du das analysieren? Warum ist der Kurs runtergegangen gestern?
Naja, also man darf die Wall Street nicht ganz ernst nehmen, was so technische Innovationen angeht. In der Regel die Leute, die Aktienkurse, ich meine, die Bewegung war jetzt nicht stark, ich glaube 2-3%. Die 2-3% Bewegung passiert hier wahrscheinlich aufgrund von kurzfristigen Szenarien, ja, die hier vielleicht durchgedacht wurden und darauf irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen wurden, dass Google vielleicht jetzt hier Umsatz verlieren könnte, ja. Und das ist schon auch relevant, vor allem wenn du diesen gesamten, also wenn du berücksichtigst, dass die Suche quasi so eine gesamte Seite sein wird, ja, mit Bildern, Videos, Informationen, es wird alles dynamisch zusammengesucht, ja. Wo ist denn da der Platz für Ads? Ja. Und jetzt ist es so, Ads sind so prominent, dass sie eigentlich nicht zu unterscheiden sind von klassischen normalen Suchen, also von den ersten organischen Ergebnissen. Also die haben, wenn du jetzt da Google eingibst und irgendwas suchst, die erste Anzeige, die du siehst, ist eher Overviews und darunter sind die Ads und die sind nicht gemarkt, also nicht sonderlich gut gekennzeichnet mit Sponsored oder irgendwie Werbung oder sonst irgendwas, sondern wirken wie normale klassische Anzeigen, also wie klassische Blue Links, ja. Aber das sind sie nicht. Und das ist auch der Grund, warum Google jetzt viel mehr Umsatz macht, weil sie einfach nicht mehr optimieren darauf, dass die Leute auch noch genug Klicks bekommen, weil der Markt ist seit Jahren am Stagnieren. Also dieses ganze ja, Werbebusiness mit den Publishern, das ist dieses Drittnetz, von dem man, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind die seit Jahren am Stagnieren und das sehen wir auch, das Web stirbt aus. Und wenn man sich sozusagen, wenn das Web ausstirbt, dann ist auch das Geschäftsmodell von Google in Gefahr. Und ich glaube, all die, die dieses Szenario vielleicht kurz bedacht haben, dass da eine Kursbewegung passiert, vor allem in Anbetracht dessen, dass es noch keine Lösung dafür gibt, wie man denn das Ads-Business retten könnte mit diesen neuen Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es jetzt nur eine leichte Bewegung gegeben hat und dass heute auch schon wieder mehr oder weniger, zumindest in den europäischen Märkten, die jetzt offen sind, sich wieder zurückbewegt hat oder zumindest sich teilweise reguliert hat. Allen ist klar, dass Google jetzt mal testen muss, wie dieser ganze Agentic Agents Search Slot oder diese Search Seite tatsächlich ausschaut und wo man da das monetarisieren kann. Es gibt keine Firma auf der Welt, die mehr Daten hat als Google. Und sie müssen diesen Modus erstmal rausbringen, damit sie sehen, wo die Leute hinklicken, was für sie relevant ist, ob das für sie nützlich ist, ob sie das viel nutzen, wenig nutzen, wie viel Tokens da tatsächlich dafür verbraucht werden, weil auch das ist ein Thema, was man nicht unterschätzen darf. In Wirklichkeit ist Google also wenn man sich zurückerinnert, noch vor 5 Jahren, war ja die Überlegung, weil Google hat ja seine Strategie zu AI bereits 2017 oder 2016 geändert. Also die haben ja seit 2016 sind sie ja quasi mit dem AI-Fokus rein. Und alle haben gesagt, das können sie nicht, weil die Kosten für eine AI-Antwort so groß wäre, dass sich das im Verhältnis zum klassischen Search, das ja rein indexbasiert ist, sich nie rechnet. Und das ist ja auch der Grund, warum Google dieses ganze TPU-Business, also diese ganzen eigenen Chips entwickelt hat, damit sie eben die einzigen sind oder damit sie halt diese Kosten so weit runterdrücken mit ihrer eigenen Hardware, dass sie eben auch AI-Antworten liefern können, ohne dass es ihnen quasi ihre Margen zerstört. Und jetzt sind sie soweit. Also mit dieser TPU, also Generation 8 TPU, sind sie jetzt soweit, dass das mehr oder weniger gleichwertig ist. Auch die Flash, also dieses Gemini 3.5 Flash, ist quasi ein sehr tokeneffizientes Modell im Verhältnis zu dem, was es kann. Und wenn das im Hintergrund läuft und vielleicht auf den TPUs sogar noch viel effizienter läuft als die klassischen NVIDIA-basierten Modelle, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein starker Wettbewerbsvorteil wird und dadurch verlängert sich halt auch die Burn Rate, ja, wie lange Google das aushalten kann, bis sie einen Weg gefunden haben, um das sauber zu monetarisieren. Und ich glaube, das ist jetzt sehr viel Experimentieren, das sieht man auch an diesen ganzen, also es wirkt jetzt alles so, als wäre das klar schon immer die Vision gewesen, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ja, so, die sind auch auf diesen Agent, auf dieses Agent-Thema aufgesprungen, als plötzlich irgendein Österreicher dahergekommen ist und ihnen etwas gezeigt hat, woran keiner wirklich geglaubt hat. Ja.
Ja.
Und, ja.
Ich glaube auch, das ist gerade so ein bisschen einfach sich vorantasten, ja, weil keiner kann ja wissen, wohin wirklich die Reise geht und ob das auch von den Menschen so akzeptiert wird, ob das angenommen wird. Spielen ja viele Dinge mit rein. Wir kommen nachher auch noch zu einem Aspekt, der da auch relevant ist im Zusammenhang mit ChatGPT, wenn es dann wirklich um sensible Daten wie zum Beispiel Finanzdaten oder sowas geht. Also wie viel Macht will man so einem Agenten geben? Was möchte oder manche möchten ihm vielleicht auch nicht mal Zugriff auf die eigenen E-Mails geben. Und welchen Nutzen kann ich auch daraus ziehen? Also das sind sicherlich Dinge, die werden sich mit der Zeit weiterentwickeln. Aber was ich aus dem jetzt rausnehme ist, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein tröstlicher Aspekt, solange Ads noch für Google der wichtigste Umsatzbringer sind, wird Google auch weiterhin auf Modelle oder auf Produkte setzen, die eben im Kontext dieser Ads sich befinden. Und bei Ads funktioniert es einfach so, man sieht ein Ergebnis, klickt drauf und landet dann eben beim Kunden. Ja, also im Grunde nichts anderes als ein klassisches Suchergebnis. Solange das gegeben ist, wird auch die klassische Suche meines Erachtens nicht verschwinden und damit auch Google als Traffic-Quelle für Websites immer noch relevant sein. Wenn auch weniger als bisher, das ist klar, das sehen wir auch. Aber es wird immer noch eine wichtige Rolle spielen. Also ich bin ja im Grunde meines Herzens immer Optimist. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, darauf kann ich dann auch aufbauen.
Also ich glaube, was sich schon verändert, ist die Profitabilität des Traffics wird entscheidend sein. Ja? Was du halt jetzt nicht mehr machen kannst, ist wie ein klassischer Publisher, der mit Werbeanzeigen lebt, weil da ist die Marge viel zu gering oder der Umsatz viel zu gering, als dass du darauf vertrauen kannst, dass du davon leben kannst. Ja. Aber im B2B-Business, ja, also wie bei uns, ja, kann es ja sein, es reicht ein Kunde und dann sind die ganzen Ads-Kosten schon gedeckt fürs ganze Jahr. Ja. in diesem Kontext wird sich das stark verschieben und ich glaube auch der ganze Consumer-Teil, also alles, was kleinmargig ist oder keine hohen Revenues bringt im Ads-Markt, ich glaube, das wird tatsächlich problematisch werden. Ja? Mhm. Also das wird sich schon verschieben. Also der Konsumentenmarkt wird sich verschieben und auch der werbegetriebene Markt wird sich verschieben, weil ich nicht glaube, dass du diese Ausgaben, die du jetzt im Consumermarkt tätigst, dass du die jemals wieder monetarisieren kannst in der Form, weil die Ad-Effizienz einfach viel schlechter wird. Ja? Und das sehen wir auch. Ja? Also im Verhältnis, was wir vor 4 Jahren gezahlt haben, zahlen wir heute das 5-6-fache und haben aber keine besseren Ergebnisse, sondern eher schlechtere Ergebnisse. Aber bei uns ist es egal, weil wir schon immer einen hohen Return on Ad Spend gehabt haben, weil halt, wenn du halt einen Kunden hast, der eine halbe Mille reinbringt, dann ist das okay, ja.
Klar, aber da muss Google natürlich auch aufpassen, weil wenn das dann so ist und ich würde mal behaupten, die meisten der Anzeigenkunden sind ja aus dem Consumer-Bereich und wenn die dann für sich zum Ergebnis kommen, weil das lohnt sich für uns nicht mehr, ja, dann hat Google natürlich ein großes Problem. Also sprich, dann müssten sie irgendeine Alternative anbieten, die auch für die Kunden attraktiv ist. Das funktioniert ja nur, wenn beide Seiten profitieren.
Da bin ich, wie gesagt, da bin ich sehr gespannt. Also das ist für mich das größte Risiko bei Google. Ja, und ich sehe das jetzt hier. Entweder schafft es Google, weil, seien wir sich ehrlich, ja, der Consumer-Markt ist riesig, ja, aber er ist nicht sehr profitabel. Das sehen wir zumindest im KI-Business. Das siehst du jetzt bei Anthropic, die, ich glaube, auf einer Runrate von 44 Milliarden pro Jahr sind und glaubt man den Prognosen und glaubt man dem Wachstum, haben sie da noch einen 10x, 20x Möglichkeiten drauf. Ja? Das ist mehr, als Google jemals Umsatz gemacht hat. Und wenn sie es schaffen, dass sie die Tokens besser monetarisieren, in dem Sinn, dass sie irgendwelche Use Cases rausbringen, die halt, wofür die Leute bereit sind zu zahlen, aber die sind halt hauptsächlich im B2B-Markt und nicht im Consumer-Markt. Und ich glaube, das ist diese Balance zu finden, wo positioniert sich Google im B2B-Markt oder im Consumer-Markt oder in, weiß ich nicht, in irgendeinem ganz anderen Bereich, den wir vielleicht noch gar nicht sehen, wie wir werden es vielleicht nachher sehen, also Morphic Labs, ja, also die Other Bets, das wird sich zeigen, ja.
Okay, gut. Also ich glaube auch, uns bleibt nicht viel mehr, als da abzuwarten. Wir können es nicht vorhersehen. Und wahrscheinlich weiß es auch selbst Google aktuell nicht genau, wohin die Reise gehen wird. Also wir werden auf jeden Fall darüber informieren. Jetzt haben wir über Omni und über Gemini 3.5 Flash gesprochen und ja, passend dazu, wir stellen ja auch hier immer neue KI-Modelle vor, beziehungsweise auch neue KI-Entwicklungen, haben wir auch noch ein bisschen was mitgebracht aus der Kategorie KI's Next Topmodel. Und zwar einmal, du bist du auf eine Meldung gestoßen über das sogenannte Thinking Machines Lab. Wir haben vorher drüber gesprochen, du hast es so erklärt, wir haben im Grunde so eine Aufteilung zwischen, sagen wir, zwei Modellen, die sich so ein bisschen die Aufgaben teilen. Also das Frontend, nenne ich es mal, was für den Chat zuständig ist und für die Interaktion mit dem Nutzer. Und dann das Backend oder das Backend-Modell, was dann die Aufgaben ausführt, was dann den Vorteil bietet, dass ich auch während einer Aufgabe, die gerade ausgeführt wird, weiterhin ja, interagieren, Fragen, Anweisungen geben kann. So ungefähr habe ich es verstanden, aber du kannst es bestimmt noch viel besser erklären, was das genau ist.
Wir alle, jeder, der jemals versucht hat, mit einem KI-Modell mit Sprache zu kommunizieren, also du machst diesen Chat an mit auf Sprachmodus, ja, der hat das auf jeden Fall schon 100-mal erlebt. Du redest und kaum aus deiner Pause fängt er an, zurückzulabern. Ja? Dann unterbrichst du ihn, sagst, nein, ich habe da noch Gedanken gehabt und erzählst weiter und hast die ganze Zeit das Gefühl, du musst irgendwas sagen, weil du nicht weißt, wann das Ding anfängt, irgendwas zu tun oder mit dir zu interagieren. Und wenn du dann sagst, ja, kannst du mir vielleicht mal, weiß nicht, ein Bild erstellen für was auch immer, dann sitzt du da, hast deiner KI irgendwas gesagt und dann wartest du, bis das Ding irgendwas anfängt zu bauen oder irgendein Bild zu generieren, ja. Und in der Zeit kannst du aber nicht mit dem Ding weiterreden, ja. Weil in dem Moment, wo du dann anfängst, wieder was anderes zu sagen, ist das, geht's wieder nicht, ne. Das heißt, es ist unterbrochen und du kannst, also in Wirklichkeit ist es einfach nicht gut im Moment. Es ist wirklich ein Problem in Wirklichkeit mit einer KI zu interagieren, sauber zu interagieren. Wir schaffen es als Menschen trotzdem ab und zu, also mit vielen Umständen, trotzdem mit dieser KI zu reden, aber es ist nie wirklich smooth. Ja? Es ist nie wirklich zufriedenstellend, weil du hast immer das Gefühl, der reagiert nicht richtig, der reagiert nicht schnell genug und wenn er dann reagiert, dann kann er nichts wirklich tun und bis das dann getan ist, kannst du nichts reden und es ist immer so ein abgehacktes, wie früher, wenn du irgendwie eine Telefonleitung gehabt hast und du hast irgendwie nur so abgehackte Wörter gehabt oder das Internet war nicht da. Ja? Und das Problem löst jetzt das Thinking Machine Labs, also von der Mira Morati. Mira Morati, wir erinnern uns, ist die ehemalige CTO von OpenAI, quasi die, den Sam Altman zu Fall gebracht hatte damals, ja. Also als Sam Altman von OpenAI entlassen wurde. Und dann anschließend ist sie dann auch gegangen, weil Sam Altman zurückgekommen ist. Und dann hat sie ein Startup gegründet, also TML, also das Thinking Machines Labs, und hat 2 Milliarden Finanzierung bekommen. Und keiner wusste, was die wirklich tun. Ja, und die haben halt gesagt, sie wollen halt so für Business KI bauen. Ja, und jetzt haben sie ein Modell rausgebracht, das tatsächlich die Art und Weise verändern könnte, wie wir mit KI interagieren. Weil das Problem der Kommunikation hat sie auch erkannt und hat ein Modell gebaut, das quasi in 2 Ebenen funktioniert. Du hast 2 KI-Levels. Eines, das direkt mit dir kommuniziert und in 200 Millisekunden Takten quasi den Input aufnimmt und verarbeitet in der Sprache und sobald sie etwas wahrnimmt, was zu tun ist oder irgendwelche Informationen aufzubereiten, zum Beispiel du sagst, hast du dir die Google I.O. letzte Nacht reingezogen und kannst du mir mal sagen, was da rausgegangen ist. Ne? Und jetzt ist es so, wenn ich das jetzt mit ChatGPT machen würde, würde er sagen, ja, na klar, ich versuche das jetzt. Und dann sitzt du da und wartest. Und das ist jetzt nicht mehr so, sondern in dem Moment, wo du das gesagt hast, übergibt diese KI diese Information bereits an eine zweite KI, quasi den Execution Layer, der schon anfängt, ein Research zu tun und parallel Informationen zusammenzusammeln und dann das erste Modell weiterzugeben, die dir dann antwortet, sagt, ja, ich habe schon gelesen, lass mich mal ganz kurz schauen. Ich glaube, das sind diese und diese und diese Dinge sind jetzt vorgekommen. Und dann kannst du gleich sagen, ja, aber wie war das mit dem, weiß ich nicht, mit den Mobile Apps? Und dann übergibt quasi in 200 Millisekunden Takt übergibt die Sprach-KI diese Information, dass du mehr Informationen über die mobilen Apps haben möchtest, an die zweite KI. Die fängt wieder an, den Research zu machen, sagt dir, aber die vordere KI redet weiter mit dir und sagt, ah ja, okay, ja, das habe ich schon gehört. Lass mich ganz kurz, war das nicht, keine Ahnung, dass die das dann selber bauen können. Und das heißt, du hast ein Zwei-Layer-KI-Modell, das eine arbeitet und übergibt dann an das Sprachmodell weiter vorne und das Sprachmodell kommuniziert mit dir und bleibt die ganze Zeit quasi in Sync mit dir. Und selbst wenn du jetzt sagst, hey, kannst du mir bitte ein Bild erstellen, ein Chart und mir gleichzeitig ein Deep Research machen, dann sind das drei Aufgaben und diese drei Aufgaben werden von der Sprach-KI, mit der du redest, an die Agenten drunter weitergegeben, das wird parallel erledigt. Und er sagt, klar, musst jetzt noch ein bisschen warten, bis das erledigt ist. Und sobald es da ist, kann ich dir dann sagen, hast du noch irgendwelche anderen Sachen, die du vorbereitet haben willst. Und die bleibt halt die ganze Zeit in Kontakt und in Kommunikation mit dir. Und das verändert die Art und Weise, wie du mit so einer KI agierst. Und da sind wir wieder quasi, es ist vielleicht gar nicht das beste Modell, das das Problem löst, sondern die Art und Weise, wie man diese Systeme baut. Und in dem Fall ist es letztendlich nichts anderes als so eine Art Tool-Harness, Voice-Activity Detection und ein Tool-Harness kombiniert mit zwei KI-Modellen, die unabhängig voneinander sind, aber die miteinander kommunizieren, die alles auf den Kopf stellen könnte, ja. Also mit der du dann das Gefühl hast, du kannst mit der wirklich interagieren und sauber arbeiten. Also ich würde das sofort machen, weil das ist der Grund, warum ich nicht mit diesen ganzen Gemini und ChatGPTs mehr rede, weil wenn ich eine Denkpause mache, fängt der an zu labern. Es geht gar nicht, ja.
Also das ist dann schon eigentlich so ein klassischer Multitasking-Ansatz, ja. Also im Prinzip etwas, was viele Menschen nicht können, also was eigentlich keiner kann. Also gleichzeitig, eine anspruchsvolle Aufgabe ausführen und dann auf der anderen Seite sich noch unterhalten dabei, ne? Also eine ganz neue Art und Weise der Kommunikation.
Das eigentlich banal, oder?
Also eigentlich banal, aber
ja, ja. Aber es ist wirklich ein Gamechanger, ja.
Ja, und genau, wie du schon sagst, es muss wahrscheinlich dann auch nicht mal das stärkste Modell laufen, sondern es muss sich einfach gut anfühlen in der Anwendung und ja, muss irgendwie fließend sein, ja, und dann ist das schon mal ein großer Mehrwert, ja. Mhm. Spannend finde ich auch, etwas weiteres, was du mitgebracht hast, und zwar der Google AI Pointer. Was ist damit gemeint? Auch wieder eine neue Art der Zusammenarbeit, der Interaktion mit der KI. Und man kann einfach mit dem Mauszeiger auf Dinge zeigen, die man sieht am Bildschirm, und dann ja, klassisch irgendwelche Aktionen drauf ausführen. Also im Grunde so wie früher, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, als man Grafik-Adventures gespielt hat und dann konnte man mit der Maus auf irgendeinen Gegenstand zeigen und dann damit irgendwelche Aktionen durchführen. Ja, nimm die Tasse oder ja, öffne den Schrank. So, und jetzt kann man auf... kann man zum Beispiel sagen, ich sehe jetzt ein Video von einem Restaurant in, keine Ahnung, in Tokio, Reisebericht, und dann sage ich, hey, da möchte ich auch mal hin, klick drauf, reservier mir doch gleich mal einen Tisch in dem Restaurant. Ja, und dann funktioniert das. Also das ist dann wirklich nahtlos, diese ganze Interaktion von dem, was ich sehe, zur letztendlichen Handlung, zum Ergebnis, was ich möchte. Das finde ich auch wirklich spannend und könnte auch wieder so eine Zäsur sein in der Art und Weise, wie wir eben mit dem Web und mit der KI interagieren.
Es ist, wie auch bei der Mira Murati, es ist ein ganz einfacher Trick letztendlich. Du nutzt den Cursor, also deine Maus, um etwas anzuzeigen und dem Kontext zu geben. Ne? Weil das Beispiel mit diesem, weiß nicht, du hast irgendein Bild und du bist ja nicht. Also oft ist man dann nicht so, ja, kannst du mal in dem Bild die Person links neben dem mit dem grünen Ohrring, ja, oder was auch immer. Bis du das gesagt hast, ist es mühsam, das, lieber zeigst du oft mit dem Cursor direkt drauf, schau mal das Ding da an. Gibt es das zu kaufen, ja? Und dann hast du quasi wie so ein Laserpointer auf das gezeigt und kannst gleichzeitig mit der KI kommunizieren und der KI Kontext geben. Und das ist schon auch wieder eine Riesen, also klingt jetzt wieder einfach, aber es ist eine Rieseninnovation. Aber wenn man sich die Technologie dahinter anschaut, also das soll ja dann im Browser und auf dem ganzen Chrome OS auch funktionieren. Das heißt, und wir erinnern uns, weiß nicht, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, war das Microsoft, die quasi die ganze Zeit Screenshots von deinem Betriebssystem machen wollte und alles aufzeichnen, was du da tust. Ja? Also ich glaube, das ist so ein trojanisches Pferd in Wirklichkeit, ja? womit Google Trainingsdaten sammelt über Desktop-Arbeit, ja? Oder wie Menschen interagieren in einem am Computer, auf dem Browser, auf dem Desktop. Weil bis jetzt hatten sie diese Daten natürlich nicht, ja, und jetzt kannst du einfach, und was ist es, was wir nutzen? Wir nutzen das Keyboard, die Tastatur und die Stimme, ja. Und wenn du jetzt, und was wir nicht gehabt haben, den Cursor oder die Maus, das ist ja das, was gefehlt hat, sage ich jetzt einmal, ja. Jetzt haben sie das einfach eingebaut und damit kannst du halt den ganzen Kontext herstellen und ganze Arbeitsabläufe quasi kopieren oder Daten sammeln, wie du das dann automatisiert machen kannst. Also ich glaube, es ist ein bisschen ein trojanisches Pferd. Nichtsdestotrotz ist es sicher super, super nützlich, weil du einfach Kontext herstellen kannst und du musst jetzt nicht mehr mühsam beschreiben, was du jetzt sagen willst, sondern kannst einfach drauf zeigen und sagen, der ist da.
Gut, aber ganz ehrlich, wer macht sich denn heute noch Illusionen darüber, dass irgendwelche Daten, die ich im Internet anbiete, sei es jetzt mein Nutzerverhalten oder sonstiges, dass das nicht verwendet wird? Also das ist ja schon fast ein bisschen weltfremd, davon auszugehen, ja. Also für mich ist das klar, das wird alles irgendwie genutzt, ja. Also jeder Klick, jede Suche, die ich durchführe, sowieso. Das ist einfach so. Also wer das nicht möchte, weiß ich nicht, der darf heute wahrscheinlich gar nicht sein Handy einschalten oder sein Laptop öffnen.
Naja, solange es auf dem Browser ist, ist es ja okay. Ja, aber stell dir vor, das ist dann auf deinem OS, weil wir wissen ja, wie der Shitstorm ausgegangen ist bei Microsoft. Mhm. Sie haben es zurückgerollt, ja.
Klar.
Und jetzt, machen sie es jetzt wahrscheinlich kommst du wieder. Ja.
Ja.
Und jetzt hast du halt, jetzt sagen sie, oh, schau mal, du hast was ganz Nützliches. Du kannst mit deinem Cursor drauf zeigen. Die Technologie ist dieselbe, wie wir damals mit Microsoft gemacht haben. Wir machen Screenshots von allem, was du tust und beobachten dich bis in die Unterhose runter. Und vielleicht ist die Kamera auch noch an, damit sie deine Augenbewegungen mittrackt. Also das ist dann schon, derselbe Ansatz, nur halt subtiler. Und wenn man berücksichtigt, dass die auch die Marktmacht haben, sagen, jo, wenn du das jetzt nicht akzeptierst, kannst du kein Chrome mehr nutzen.
Ja, ja.
Oder kein Windows mehr nutzen oder was auch immer, dann hast du halt tatsächlich ein Problem. Ja.
Okay, gut. Mit dieser Bewertung kommen wir jetzt mal zum Thema Markt. Und da lass uns mal anfangen mit ChatGPT. Es gibt ja regelmäßig Analysen über die Entwicklung der Marktanteile von KI-Plattformen. Und ich schaue mir da immer ganz gerne die Zahlen von SimilarWeb an. Also das ist ja eine Plattform, die einfach den Traffic von Websites schätzen. Und da sieht man seit vielen Monaten einen kontinuierlichen Trend, nämlich dass ChatGPT als KI-Plattform regelmäßig Marktanteile verliert. Liegt jetzt, glaube ich, noch so bei 53, so und so viel Prozent, also immer noch mit Abstand der größte Anbieter, aber nähert sich den 50%. Und Google Gemini holt immer weiter auf. Und man muss natürlich dazu sagen, das Ganze bezieht nicht die Google-Suche mit ein. Also es geht wirklich um die Google Gemini-Webseite. Wenn man die Suche, Google-Suche noch mit reinnehmen würde, dann sähe das ganz anders aus. Ja? Aber ja, man sieht, auch so, ChatGPT verliert, Gemini legt zu, Anthropic legt auch zu, auch auf deutlich niedrigerem Niveau. Und dieser Trend, der setzt sich fort. Was bedeutet das für OpenAI und ChatGPT? Weil gerade die haben doch einen starken Fokus auf die Consumer. Und diese Zahlen, die verheißen ja eigentlich nichts Gutes, oder?
Ich schätze, diese Zahlen und andere haben OpenAI dazu bewegt, sich in den B2B-Markt reinzustürzen, Hals über Kopf, weil sie gemerkt haben, das Game gewinnen sie nicht gegen Google. Und das siehst du ganz klar, der Consumer-Markt ist von Google einfach dominiert und die können machen, was sie wollen. ChatGPT wird Google nicht im Consumermarkt schlagen können. Sie haben einen extremen Wettbewerbsvorteil gehabt, als sie angefangen haben. Aber wenn Google einfach schnippt, dann verändert sich das alles. Ja? Google ist das Internet. Ja? Egal wie du siehst, Google ist das Internet und Google wird den Consumermarkt dominieren. Und deswegen will auch OpenAI immer mehr ins B2B rein. Und ich prophezeie, bis Ende des Jahres hat Gemini 50% Marktanteil von diesem Markt. Claude wird auch um die 15-20% haben und ChatGPT geht an Nummer 2 oder Nummer 3. Ja.
Mhm.
Also da bin ich ziemlich sicher. Ja.
Ja, also da würde ich jetzt auch nicht dagegen wetten, ehrlich gesagt. Aber bleiben wir mal noch so ein bisschen bei ChatGPT. Ich hatte es ja eingangs schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Und zwar gibt es da jetzt ein neues Produkt. Ich habe es jetzt einfach mal ChatGPT Finance genannt, auch wenn jetzt das, glaube ich, gar nicht der offizielle Name ist. Ich glaube, da gibt es gar keinen offiziellen Namen dafür. Es ist auf jeden Fall auch eine Art agentischer Ansatz, mit dem man seine Finanzen, seine Bankkonten mit ChatGPT verbinden kann und ChatGPT gibt dann macht Vorschläge, wie man seine Finanzen optimieren kann. Jetzt mal ganz, ganz einfach zusammengefasst, ja. Aber ich finde weniger diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, interessant, sondern ich habe mich eher gefragt, als ich das gelesen habe, wer würde denn jetzt ernsthaft seine Konten mit einem Dienst wie ChatGPT verbinden, trotz der ganzen Sicherheitsversprechen, die OpenAI gibt. Wer würde denn ernsthaft das machen und sich sozusagen in die Hand dieser KI finanziell begeben? Ja, also frag mal dich, würdest du das machen?
Natürlich würde ich aus vollstem Herzen sagen, nie im Leben. Und auch letztes Jahr hatte ich gesagt, ich würde OpenAI niemals Zugang zu meinen Daten geben. Und dennoch nutze ich Codex. Ja? Also ja, natürlich ist es nicht der most trustworthy Player, ja? die man auf seinem Bankkonto haben möchte. Aber die Welt verändert sich. Und ich glaube, wenn der Nutzen groß genug ist, ist es vielleicht einfach nur ein Klick, ja, der da ist, ja. Und wenn du halt Agenten hast, die irgendwie Dinge für dich tun sollen oder die für dich Payments durchführen sollen, ich würde jetzt vorauseilend sagen, OpenAI sind die letzten, denen ich das glaube, ja. Aber ich habe jetzt auch mich lange gewehrt gegen Codex und ich setze seit ein paar Wochen auch Codex ein. Und Codex hat auch Zugang auf fast alle meine Daten, ja, weil sie die auch braucht, wenn sie Software mit mir schreiben will. Ja. Also insofern relativiert sich das alles, weil wenn der Nutzen groß genug ist, kann man das, glaube ich, ignorieren. Und wenn die Sicherheitsmaßnahmen groß genug sind, dann kann man das auch wieder ignorieren. Aber ich würde hier sowieso ein Fragezeichen dahinter stellen, weil jeder, der versucht hat, mit seiner Bank Automatisierungen umzusetzen, ist fast immer an demselben gescheitert, und zwar an der Banking API, ja. Die dir deine persönliche Bank zur Verfügung stellt. Es gibt vielleicht diese ganzen Neobanken und auch einige alteingesessene Banken, die eine gute Integration in diese Banking API haben. Aber die meisten, also eine UniCredit oder eine, weiß ich nicht, Deutsche Bank, ja, haben das nicht. Das heißt, die haben Methoden da drinnen, wo du dann für jede Transaktion, die du durchführen musst, musst du irgendeine Authentisierung, die dann am Handy läuft, machen. Und damit ist deine gesamte Automatisierung im Arsch. Ja? Das heißt, du kannst das gar nicht machen. Du kannst höchstens Zahlen auslesen, aber wirklich Transaktionen at scale mit deiner Bank durchführen, egal wie gut deine KI ist, kann das nicht. Ja? Das ist zumindest in Europa ein Problem. In den USA mag das anders sein. Also in Europa kannst du das knicken. Ne? Also in Europa wirst du diesen Zugang gar nicht bekommen. Du musst ja sowieso eine BaFin-Lizenz haben, wenn du den Zugang zu Banking APIs haben willst. Das heißt, du musst reguliert sein. Und bis jetzt gibt es keinen Anbieter, kein KI-Anbieter, der das hat. Und wenn es tatsächlich dann einen gibt, wo ich dann per One-Click mich auf mein Konto verbinden kann und automatisiert Dinge tätigen kann und das auch noch halbwegs gesichert ist, dann wäre es mir wahrscheinlich wurscht, weil dann kann ich vieles meiner Probleme lösen, die ich aktuell nicht lösen kann, und zwar aufgrund der Probleme der API.
Was mir dazu noch einfällt, ist, dass ja manche oder gerade Banken in Europa eine Anbindung an ein solches Tool ja auch per AGB ausschließen. Das heißt, wenn mal angenommen, da passiert jetzt irgendwas, was zu finanziellen Verlusten führt, dann stehst du ja unter Umständen da, ohne dass die Bank dafür haftet. Und das ist ja auch noch ein Risiko, was da dazukommt, ne?
Definitiv, deswegen sage ich ja, also es gibt ja auch nur eine Handvoll API, also Anbieter, wo du diese Banking API nutzen kannst, und die Bank selber gibt dir ja frei, was du machen darfst und welche Methoden du dazu verwenden darfst. Beispielsweise UniCredit, ja, kannst du zwar dein Konto abfragen, aber wenn du jetzt zum Beispiel Bulk-Überweisungen durchführen möchtest, musst du für jede, also du kannst erstens keine Bulk-Überweisungen durchführen, sondern du kannst nur einzelne Überweisungen durchführen und für jede Überweisung, die du tätigst, musst du so einen Token generieren, also so einen Code. Und dann sitzt du da und tippst den ganzen Tag, also im Geschäftsumfeld, ja, stell dir vor, im Geschäftsumfeld, du hast 500 Rechnungen am Tag, ja, und du musst 500 Mal diesen scheiß Code eingeben. Das kannst du knicken. Das, also selbst mit ChatGPT wird das Problem nicht gelöst sein, weil die Banking API das gar nicht hergibt. Weil die Bank das gar nicht machen möchte. Ja. Die wollen natürlich, dass du in deren Banking UI eingehst oder in die App reingehst und dort kannst du dann diese Bulk-Überweisungen durchführen. Aber wenn du irgendein Tool-Anbieter bist, kannst du das vergessen. Mit der UniCredit kannst du das nicht machen.
Nee, also da gibt es im Moment also noch verschiedene Gründe, die da dagegen sprechen. Aber ja, auch da natürlich interessant dann zu beobachten, was andere für Erfahrungen damit machen. Im Moment funktioniert das, glaube ich, sowieso nur in den USA. Aber ja, wie du schon sagst, über früher oder später kommt das sicherlich auch bei uns und vielleicht bringen die Banken dann auch ihre eigenen Lösungen auf den Markt. Jetzt noch zu einer Meldung, die ja zumindest mal vom Land her auch in dein Ressort auch mehr fällt. Ja, da bin ich auch auf thedecoder.de gestoßen. Und zwar geht es um den Kauf von Emmy AI, ein österreichisches Unternehmen, durch Mistral AI. Und da müssen wir gleich die Kollegen von Decoder ein bisschen korrigieren, weil das ist kein Wiener Unternehmen, hast du gesagt, sondern die sind aus Linz. Was ist Linz, Oberösterreich oder Niederösterreich? Ich kann es nie auseinanderhalten.
Linz ist Oberösterreich.
Ah, okay, alles klar. Genau. Also Emmy AI. Und die haben sich sehr stark auch mit ja, im produktionstechnischen, industriellen Anwendung der KI beschäftigt. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, man muss sagen, in Österreich gibt es tatsächlich eine recht hohe Startup-Dichte von AI-Startups, die wirklich auch gute Exits jetzt hinlegen. Ja. Es gibt ja Gerüchte, dass das so im unteren, mittleren, dreistelligen Millionenbereich sich abgespielt haben soll. Und wenn man bedenkt, dass die Firma gerade mal 1,5 Jahre alt ist, ist das recht gut. Ja? Weil diese Emmy AI, die gibt es, glaube ich, seit 2024 oder 2025. Ja? Und die machen tatsächlich so industrielle Feintuning-Modelle oder halt haben letztendlich so eine Art, sie schauen sich industrielle Use Cases an und bauen dafür maßgeschneiderte KI-Lösungen. Die können dann mit speziellen Daten trainiert sein, die können auch verschiedene Harnesses haben, es können unterschiedliche Modelle sein und ja, also die bieten das quasi in sozusagen standardisiert als Framework an und jedes Industrieunternehmen kann hier reingehen und sich quasi sein eigenes Modell bauen und die unterstützen die dabei. Und das ist ja gerade für Europa natürlich eine gute News, ja, und auch für Mistral. Also Mistral ist eigentlich der einzige Anbieter von mehr oder weniger Frontier Models in Europa und auch gut integriert in die B2B-Welt. Und wenn die jetzt hier das Know-how über Industrie-AI auch noch reinbringen können, dann passt das natürlich super ins Bild und damit stärkt das insgesamt Europa. Und wenn ich das richtig rausgehört habe, freuen sich eben die Emmy AI-Leute vor allem deswegen, weil sie jetzt tatsächlich auch Kapital haben, um in Bereiche reinzugehen, die vorher eher schwierig waren, so Space und Aerospace und also Flug und Weltraumtechnologien. und auch militärische Anwendungszwecke. Also das sind gute News und ich freue mich auch für Österreich vor allem, dass hier wieder Kapital frei wird. Das wird wieder Zweit- und Dritteffekte haben, wenn hier wieder ein paar junge Founder Kapital kriegen, weil die investieren das in der Regel auch wieder. Also es bildet sich langsam ein Ökosystem, nachdem wir ja den Peter jetzt nach Amerika verloren haben an OpenAI. Haben wir jetzt zumindest ein österreichisches Startup, das zumindest in Europa geblieben ist. Und tatsächlich, Gerüchten zufolge, gab es auch Anbieter aus amerikanischen Bereichen, die hier mitgeboten haben. Aber die Linzer Jungs haben sich hier tatsächlich für die Franzosen entschieden, weil sie Europa stärken wollten. Und das ist auch wieder etwas, das Mindset technisch sich, glaube ich, jetzt auch anfängt durchzusetzen, auch bei den jungen Foundern und bei den Startup-Menschen, dass sie nicht nur blind dem Kapital folgen, weil es zeigt sich, selbst mit einem Startup, das gerade mal 1 bis 2 Jahre existiert, kannst du hier Centimillionen gewinnen, ja, also machen. Also es ist schon, ja, Wahnsinn, ja. Ich bin sehr positiv überrascht.
Sehr schön. Wir müssen jetzt auch mal wieder über Elon Musk sprechen. Auch so ein Lieblingsthema von dir. Und er hat jetzt vor Gericht eine Niederlage kassiert. Und zwar ging es ja da um die Tätigkeit des Unternehmens OpenAI als Non-Profit. Und da hat er sich dagegen gewehrt und hat jetzt verloren. Allerdings nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern aus Fristgründen. Ziemlich frustrierend muss das sein, oder?
Ja, also frustrierend für einen Elon Musk ist, glaube ich, vieles. Das liegt ja so in seiner Natur, frustriert zu sein. Alle haben ja geglaubt, okay, er hat eine Chance, aber jetzt ist er quasi an dem Kieselsteinchen sozusagen umgefallen. Also ist gestolpert über einen Kieselstein, und zwar an den Fristen. Und diese Fristen gibt es ja auch aus einem gewissen Grund. Also es ist jetzt nicht so, weil er stellt das jetzt natürlich so dar, dass das irgendwelche linken Zecken waren, die hier versucht haben, aktionistisch ihn zu Fall zu bringen und gegen ihn sind, weil er halt der Elon Musk ist und weil er irgendwie auf der rechten Ecke angesiedelt ist. Aber ja, Realität ist einfach, man will halt auch letztendlich die Firmen schützen. Also wenn diese Fristen sind ja da, weil sonst könntest du ja einfach anschauen, das ist so wie beim Markenrecht, ne? Wenn du nicht sofort intervenierst, dann hast du keinen Anspruch mehr drauf, ne? Weil wenn du jetzt merkst, okay, irgendwer nutzt jetzt seine Marke und wird plötzlich super erfolgreich, dann klagst du ihn erst, dann hast du keinen Anspruch mehr drauf, ja. Und so ähnlich ist es jetzt hier auch, ja. Er hat einfach zu spät geklagt. Er hat es versucht so zu drehen, dass das ja eigentlich erst relevant war, als Intel da eingestiegen ist, und da ist es ihm erst aufgefallen, und das ist natürlich Blödsinn, ja. Also das ist alles nur Storytelling, und in Wirklichkeit geht es ihm darum, dass er den Sam Altman nicht leiden kann, und weil der Sam Altman irgendwie, die haben eine persönliche Fehde, und die sind beide, wie gesagt, ich sage immer James Bond Bösewichte, ja. Und wer ist der größere Bösewicht? Ja. Also für mich ist das, ich meine, schade finde ich, dass man jetzt, es ist ein bisschen wie so eine Gossip-Serie, ja? Wo man immer wieder so die Untiefen dieser Multimilliardäre irgendwie heraussehen kann. Und das ist jetzt vorbei mit dieser Story. Wobei, ganz vorbei ist es nicht. Der wird natürlich weiterklagen und sich vielleicht einen obersten Richter suchen, der dem Trump im Hintern steckt, um das vielleicht noch umzudrehen. Ob ihm das gelingen wird, wird sich zeigen.
Ja, bin ich auch gespannt. Wobei, wir sehen ja auch, auf das oberste Gericht ist nicht immer Verlass. Also aus Trumps Sicht, er hat ja auch im Zollstreit eine Niederlage einstecken müssen. Also das hat mich persönlich schon sehr überrascht.
Ja, also man sollte, also Es gibt natürlich die Judikative, hat halt schon auch seine eigenen Prozesse, ja, und sollte halt wirklich unabhängig sein. Gewaltentrennung, sage ich nur, ja. Mhm. Die Grundlage der Demokratie, ja. Aber die Rechten versuchen das immer schon irgendwie an den Pranger zu stellen und die dann zu verunglimpflichen. Wie der Elon Musk auch, der hat natürlich gleich, nachdem er verloren hat, einen Tweet losgelassen und hat diese Richterin beschimpft und hat gemeint, ja, die hat ja nur diese Juroren-Judges, Geschworenen, ja. Die Geschworenen, es war quasi nur so ein Show-Prozess mehr oder weniger und sie hat einfach schon eine Meinung gehabt und egal, was die gesagt hätten. Ne? Und das hat er natürlich gleich wieder gelöscht, klarerweise, weil das rechtlich vielleicht Konsequenzen hat. aber ja, es ist alles eine große Show und wir schauen zu. Und das Einzige, was wir tun können, uns darüber fürchterlich abzuhauen.
Ja, so also ein bisschen Popcorn, ne? Und dann hat man tägliche Unterhaltung ist auf jeden Fall gewährleistet. Kommen wir noch zu einer weiteren Meldung, die auch den Markt betrifft. Und zwar haben wir mit Cerebras ein Unternehmen, das ja auch gerne als Konkurrenz zu Nvidia gehandelt wird. Und das Besondere bei denen ist ja die Dimension, also sprichwörtlich zu nehmen, die Dimension der Chips, die die bauen. Die haben nicht diese kleinen Chips, die man so kennt, sondern die bauen ja Chips, die fast die Größe von so einem kompletten Wafer haben, also von diesen Scheiben, aus denen diese Chips gebaut werden und bringen da alles Mögliche unter. Und das soll dann ermöglichen, auch wesentlich höhere Rechenleistungen dann zu erzielen, weil auch dann der Austausch der Daten zwischen den Einheiten des Chips schneller geht, als jetzt, wenn man die zwischen unterschiedlichen Chips austauschen müsste. Und der IPO, der hat also zumindest schon mal gute Zahlen gebracht und ja, es ist natürlich spannende Frage aus technischer und finanzieller Hinsicht, was ist da zu erwarten? Wie geht es da weiter?
Also ich muss sagen, dieser Börsengang hat gezeigt, wie komplett überbewertet dieser ganze Markt ist. Und weil wir immer wieder über die Blase reden, Cerebras, ja, die haben 500 Millionen Euro Umsatz und haben in dieser Vorphase, also es war ja schon ein Riesentheater, bevor sie den Börsengang gemacht haben, weil es ging um dieses Price Finding, ne? Also da sind sie, da reisen die herum und gehen zu den ganzen Investoren und sagen, okay, was wärst du denn bereit zu zahlen? Und da hat sich schon herausgestellt, die wollten eigentlich so eine Art, also sie wollten so eine auf 40 Milliarden Bewertung hinkommen oder 30 Milliarden waren sie bewertet, ja. Und es hat sich herausgestellt, schon im Vorfeld, es gibt eine komplette Überzeichnung. Also es gibt eine viel größere Überzeichnung von diesen, weil viel, viel mehr Investoren Interesse haben, diesen IPO mitzumachen, als dass es, also haben die Preise erhöht, ja, auf 50 Milliarden, ja. Also von $115 rauf auf $160, was schon, also eine 50 Milliarden Bewertung für ein Unternehmen, das 500 Millionen Euro Umsatz macht und das auch noch nur von zwei Kunden, ja, und das sind irgendwelche Saudis. Also es ist absurd. Zugegeben, die Technologie ist nicht schlecht, also aber sie ist auch nicht bewiesen, dass sie einen riesen Unterschied macht. Weil natürlich, wir haben jetzt diese, also jeder, der sich ein bisschen mehr mit dieser Chip-Technologie beschäftigt, ja, der wird auch recht schnell draufkommen, dass du mit den Cerebras-Systemen Riesenmodelle nicht unbedingt trainieren kannst oder auch kein Inference wirklich dafür nutzen kannst. Ja, weil durch diese Wafer-großen Chips hast du eine natürliche Limitierung von Interaktionen. Ja? Das heißt, alles, was du auf den Chip drauf kriegst, kriegst du auf ein Model Inference drauf. Aber wenn dann die zukünftigen Modelle oder auch die aktuellen Modelle eine gewisse Größe übersteigen, dann passen die nicht mehr in den Speicher dieses einen Chips und dann sind sie nicht mehr so hervorragend. Das heißt, die Inference-Leistung und diese 10-mal schnellere Inference-Leistung gilt hauptsächlich für kleinere bis mittlere Modelle, aber nicht für große Modelle. Und das ist nirgends erwähnt. Ja? Das weißt du nur, wenn du dich mit der Technologie beschäftigst.
Ich stelle mir gerade vor, kleinere Modelle eignen sich doch ideal für On-Edge, oder? Zum Smartphone. Ich stelle mir gerade vor, wie man so einen Chip in ein Smartphone einbaut.
Ja, so ein Riesen, so eine Pizza. Ja.
Oh, größere Smartphones in Zukunft.
Hast du so einen Pizza-Wafer und dahinter eine Pipeline an Strom, ja, die du da in den Rucksack mit dir mitschleppst. Ja.
Genau. Machen wir wieder einen Schritt zurück zum C-Netz-Handy, wo man dann noch so einen Koffer dabei hat oder so.
Ja, also wie gesagt, ich halte sehr viel von Cerebras. Wie gesagt, keine Kritik an der Technologie. Sie ist einzigartig. Es ist der einzige Player, der auf Wafer-Scale-Inference geht. Und sie haben auch sicher einen Wert. Und diejenigen, die den Börsengang mitverfolgt haben. Es war gepriced. Also Anfang des Jahres haben sie so mit $115 Einstieg gerechnet. Dann war der Börsengang mit $160 und als das live gegangen ist, ist der Preis bis $385 hochgegangen. Das heißt, der IPO-Pop war bei Maximum 108%. Aber das ist dann zurückgekommen bei 330, okay, aber es hat immer noch 60% über Einstiegspreis.
Das widerspricht ja noch so ein bisschen, sagen wir mal, unserer Vermutung von den letzten Wochen, dass wir gesagt haben, das Kapital ist ein Engpass. Also offensichtlich ist noch genug Kapital für Invests vorhanden. Sonst würden diese Preise nicht so nach oben gehen.
Naja, man muss sagen, zugegeben, war wirklich der größte IPO von einem Chip-Unternehmen seit langem, weil es wurden 5,5 Milliarden eingenommen, was ziemlich groß ist. Ja. Und wir wissen, SpaceX hat jetzt, glaube ich, für den 11. Juni den IPO angesetzt. Heute sollte das Prospekt rauskommen, wenn ich mich richtig erinnere. Also das öffentliche Prospekt, das nicht öffentliche Prospekt ist ja schon mehrfach kursiert. Und wenn das neue Prospekt rauskommt, da bin ich schon sehr gespannt, was da drinnen stehen wird. Aber das war jetzt der erste IPO in diesem Bereich, das also so als Hitzegradmesser, sage ich jetzt einmal, ja, wie überhitzt die Märkte sind. Und natürlich wollen viele gerade eben ja, Retail-Investoren in sowas rein, ja, aber die haben keine Ahnung davon, ja. Also jeder, der als Privatkunde in dieses IPO investiert, bei dieser Bewertung, kann auf jeden Fall keinen rationalen Grund haben, das zu kaufen, ja. Wir wissen, ja, es wird noch weiter steigen, aber das hat nichts mit Fundamentals zu tun. Mhm. Und genauso ist es mit SpaceX. Wer SpaceX heute kauft, der kauft irgendeine Fantasie, die auf Best Price optimiert ist, und zwar in 5 Jahren. Und das wäre mir viel zu teuer, aber zugegeben, ich meine, wir alle werden da rein investieren, alle, die ETFs haben, werden da rein investieren, weil natürlich die in den S&P 500 reinkommen, obwohl sie das eigentlich nicht dürften, weil sie erst 6 Monate profitabel sein müssten. Aber diese Regel haben sie wieder geändert. Und ähnlich ist es mit Cerebras. Also Cerebras wird jetzt nicht gleich, also für Cerebras gilt diese Regelung übrigens nicht. Das heißt, die werden nicht mit den ETFs mitgekauft. Die werden wahrscheinlich in irgendwelchen Nischen-ETFs für Chips mitgehandelt werden und da aktiv gehalten. Aber ja, also wie gesagt, vielleicht irre ich mich total. Ich habe mich bei Nvidia total geirrt, muss man einfach auch sagen. Ja, also wer mich gehört hat, über Nvidia reden, noch vor 2 Jahren habe ich sie bei 1 Billion schon als überbewertet angesehen. Es kam anders. Jetzt sind sie 5-mal so viel wert. Aber ja, bei Cerebras sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Aber wie gesagt, ich mag mich auch irren. Wie gesagt, vielleicht ist die Technologie besser. Und wieder auch hier, der Börsenwert ist auch wieder getragen von OpenAI. Weil OpenAI hat hier sozusagen Remaining Performance Obligations von, ich glaube, 10 Milliarden oder so wieder hinterlegt oder 5 Milliarden, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel sind. Also das heißt, der zukünftige Umsatz wird hauptsächlich von OpenAI kommen. Ja, schauen wir mal, ob OpenAI das Rennen überhaupt noch macht. Ja.
Genau, genau. Da bin ich auch mal gespannt. Denke ich auch gerade wieder an meine Prognose für dieses Jahr, was OpenAI angeht. Da bin ich sowieso mal schon jetzt gespannt, wenn wir Ende des Jahres unsere Jahresprognose hernehmen und gucken, wer bei welchem Punkt recht hatte. Genau, aber noch ist das Jahr noch nicht mal zur Hälfte rum.
Ein Set habe ich schon. World Models.
Ja.
Ist schon check. Ja.
Richtig, richtig. Ja. Aber da waren wir uns, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir uns doch beide auch einig.
Das stimmt.
Zumindest habe ich jetzt das Gefühl, wenn nicht, würde ich spätestens jetzt zustimmen. Okay, aber lass uns doch zum anderen Unternehmen gehen, was auch Geld eingesammelt hat, was ja auch sehr spannend ist. Isomorphic Labs von Demis Hassabis, DeepMind, Google. Und die haben 2,1 Milliarden eingesammelt. Und da geht es ja um die schnellere Entwicklung von Medikamenten. Also da mit diesen Modellen, die erstellen per KI, soll dann eben viel, viel schneller gehen, neue Wirkstoffe zu entwickeln, und das könnte dann eben auch die Bekämpfung von Krankheiten auf eine ganz neue Ebene stellen. Und wie schätzt du die Chancen ein, dass da auf absehbare Zeit auch wirklich neuartige, gute, also gut getestete Medikamente auf den Markt kommen?
Extrem hoch. Also wenn es ein Unternehmen gibt, das hier als Biotech, Pharma, was auch immer, KI-Startup eine Chance hat, hier den Markt zu revolutionieren, dann ist es Isomorphic Labs. Weil Isomorphic Labs ist auch übrigens der IP-Holder von AlphaFold und auch von den ganzen Modellen, die jetzt auch Open Source zur Verfügung gestellt wurden. Und was die jetzt tun, ist tatsächlich, also das ist wieder so ein Moonshot-Projekt, ja, Isomorphic Labs. Und ich glaube, dass das die Cash-Cow der Zukunft sein wird. So ähnlich wie Waymo. Waymo war auch ein Moonshot-Projekt, produziert hier jetzt auch gute Cashflows. Und wenn das skaliert, wird Waymo wahrscheinlich auch einen Riesenmarkt haben. Und Isomorphic Labs-Markt ist sogar noch viel größer, weil er den gesamten nicht nur Pharma-Markt abdeckt, sondern auch den ganzen Lifestyle-Markt. Weil, was viele ja auch übersehen, ist, in diesem Isomorphic Labs stecken auch diese ganzen Longevity-Wetten. Ja?
Ah, das und ist ja auch ein großes Trendthema, ja klar.
Mhm. Ja, wenn das aufgeht, wenn auch nur einer dieser Wetten aufgeht, dieser Longevity-Wetten aufgeht, ist es wie GLP-1 auf Steroiden, ja?
Ja, das denke ich mir. Dann geht alles durch die Decke.
Und dann hast du Umsätze, die auch Googles Werbeumsätze in den Schatten stellen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Wette, ja? Also ich denke, Isomorphic Labs ist das wertvollste und unterschätzteste Unternehmen oder Startup in der gesamten Geschichte. Weil ich, wenn das funktioniert und wenn die Fähigkeiten und diese Wetten aufgehen, dann hast du Märkte, die noch nie da gewesen sind. Und Abhängigkeiten von der gesamten Pharmabranche, all die Giganten, die jetzt da sind und auch hunderte Milliarden wert sind. Also ich glaube, Eli Lilly ist jetzt sogar eine Billion wert geworden. Ja. Aber, und das hauptsächlich wegen den GLP-1. Ja. Also wegen diesen GLP-1, für alle, die es nicht wissen, sind diese Fettwegspritzen.
Ja, Abnehmspritzen, ja? Genau. Ja,
Abnehmspritzen. Ja. Und jetzt kommen halt die ersten oralen Anwendungen, also Tabletten, die jetzt von den Schweden bereits draußen sind. Und Isomorphic Labs hat das Potenzial, eben 10-mal so groß zu werden. Mhm. Ja? Und somit, wie gesagt, das ist für mich die größte Wette von Google und die am meisten unterschätzteste Wette, die Google hier hat. Und das wird wahrscheinlich in 5 Jahren oder vielleicht ein bisschen später wertvoller sein als Google selber.
Mhm, mhm. Also das klingt sehr fast schon euphorisch. Ich glaube, ich würde dir zustimmen. Also wenn das funktioniert, aber allein überlegt, dieser ganze Longevity-Markt, der jetzt auch schon ohne KI ohne Ende boomt, und wenn es dann noch gelingt, wirklich auch funktionierende Präparate auf den Markt zu bringen, die dann auch dazu beitragen, das Leben gesund zu verlängern, kann man sich noch gar nicht ausmalen, was da alles dran hängt. Also, ja.
Also eine Prognose: in 5 Jahren ist Isomorphic Labs das wertvollste Unternehmen der gesamten Welt. Ja.
Ja. Also ich glaube, wenn da ein Durchbruch gelingt, könntest du recht haben. Ja. Das sprechen wir in 5 Jahren nochmal drüber. Vielleicht schon vorher. Okay, kleiner Schwenk. Wir haben schon lange nicht mehr über Rechenzentren geredet. Ne? Sag mal, das notwendige Übel für diese schönen Produkte, die da auf den Markt kommen. Ja, ohne Rechenzentren geht's nicht. Aber keiner von uns möchte, sagen wir mal, ein Rechenzentrum auf dem Nachbargrundstück stehen haben. Also wahrscheinlich du auch nicht, ich auch nicht und 71% der Amerikaner auch nicht. Das zeigt zumindest eine neue Umfrage. Und damit sind Rechenzentren sogar noch unbeliebter als Kernkraftwerke. Das muss man erstmal schaffen. Wobei, wohlgemerkt, in den USA. Und das ist sicherlich ein Konflikt, der da passiert, weil gerade in den USA haben wir ja eine sehr stark KI-getriebene Strategie, also die um jeden Preis da die Weltführerschaft auf dem Gebiet haben möchte. Aber wir haben eben auch Lokalpolitik und die sieht das halt ein bisschen anders. Ja? Und das kann dann schon mal krachen und zu einem Konflikt stehen. Finde ich ja auch interessant, dass das nicht nur jetzt bei uns in Deutschland so ist hier oder bei euch in Österreich, sondern eben, dass die Amerikaner da auch so ähnlich ticken, obwohl die ja viel, viel, viel mehr Platz haben als wir. Und dann kann man sich ja mal auch errechnen, wie das dann bei uns wäre, wenn jetzt bei uns dieser Ausbau der KI-Infrastruktur an Fahrt aufnimmt. Wir sind ja da noch in einem wesentlich kleinen Maßstab unterwegs. Deine Erwartung, deine Prognose, was passiert da? Wie geht's weiter?
Also, was mich tatsächlich überrascht hat, ist, wenn man sich die Studie im Detail anschaut, und ich habe jetzt mal einfach ein bisschen drüber geschaut, offensichtlich gibt es starke politische Mächte, die hier gegeneinander arbeiten. Ich sehe diese Studie als tatsächlich Politisierung einer Bewegung, ja, weil die Ursachen, was hier genannt werden, also eine der Hauptursachen, warum der Datacenter-Ausbau genannt wird, warum die Leute das nicht wollen, ist Wasser. Also, dass die Nutzung von Wasser so groß ist und so ein großes Environmental Impact haben wird, dass die Leute das nicht wollen. Aber jeder, der auch nur ansatzweise sich im Datacenter Design auskennt, weiß, dass das nicht sein kann. Ja, also es gibt natürlich diese Fälle, gibt es ja, wenn du offene Wasserkreisläufe hast, die hier Datacenter kühlen. Aber in 99% der Fälle hast du geschlossene Wasserkreisläufe. Das heißt, es wird kein Wasser rausgenommen. Geschweige denn, dass es überhaupt Wasser ist. Ja? Also da ist einfach eine massive Missinformationskampagne, die hier getrieben wird. Ein Teil wird schon wahr sein. Also es gibt diese Fälle und gerade die Hyperscaler in Ländern wie irgendwie Lateinamerika oder Afrika oder die Chinesen in Asien und auch in Afrika nutzen hier Technologien, die nicht state of the art sind und die tatsächlich einen sehr hohen Wasserverbrauch haben. Aber in den USA passiert das so gut wie gar nicht. Das heißt, es wird hier sehr stark politisiert. Ähnlich ist es mit Lärm. Also die Leute wollen das nicht, weil sie eine Lärmbelästigung von einem Rechenzentrum haben wollen, also haben. Und das ist so ziemlich, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt, weiß nicht, ob jemals schon jemand mal neben so einem Rechenzentrum gestanden ist. Da ist es mucksmäuschenstill. Du hörst vielleicht ein paar Ventilatoren von den Kühlsystemen, aber das war's. Das ist ähnlich wie die Leute sagen, ein Windkraftwerk ist mir zu laut, also eine Windmühle ist mir zu laut. Das ist einfach totaler Humbug in Wirklichkeit. Ja? Das heißt, es wird hier aktiv, also Neues, also in der Section Pollution wird Noise Pollution an oberster Stelle genannt. Dann Non-Specific Pollution, also keine nicht benannte Pollution. Und als drittes Air and Water Contamination. Und dann denkst du dir, was für eine Air and Water, das ist ja kein Chemiewerk. Ja? Was soll denn bei einem Rechenzentrum eine Kontamination passieren? Bei einer Wasserkühlung? Also das ist und an letzter Stelle mit 1% nur Light and Heat Generated by Facility. Ja? Also das ist tatsächlich ein Fall. Ja? Also das ist tatsächlich ein Problem. Ja? Aber nur 1% der Leute stört das. Und wie gesagt, diese ganze Studie sagt einfach, dass es hier gerade in den USA einen massiven politischen Kampf gibt, um das irgendwie zu unterbinden. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich schätze, es ist alles gegen Trump. Ja? Was ich persönlich schon auch irgendwie gut finde. Ja? Und ich hoffe nur, dass diese Missinformation in Europa nicht landet. Weil für Europa, wenn der Widerstand in Europa gegen die Rechenzentren ähnlich werden würde, wie es jetzt in den USA ist, dann hätte man tatsächlich ein Problem. Ja? Weil wir brauchen die Infrastruktur, weil wir haben nicht die Wertschöpfung. Und da haben wir jetzt auch schon oft genug darüber geredet, dass es besser ist, quasi, wenn es in unserem Backyard steht, ja, also entgegen der Not-in-My-Backyard-Bewegung in den USA, wollen wir, dass es in unserem Backyard steht. Ja? Natürlich ist der Energieverbrauch sehr groß und das ist etwas, was wir mit erneuerbaren Energien irgendwie decken müssen, weil es ist nicht akzeptabel, das mit Gas oder Öl irgendwie zu finanzieren oder zu betreiben. Und das ist vielleicht tatsächlich etwas, was man als Ursache sehen kann. Ja, ein Elon Musk, ja, der in Memphis einfach dort 12 Container aufgestellt hat mit Gasturbinen, wo all diese Themen tatsächlich dann auch eintreffen. Du hast Energie, die den Leuten weggenommen wird. Du hast Hitze, du hast Lautstärke, du hast Pollution, ja, also schlechte Luft. Ja, und das sind die Ursachen, warum man das als, also das kann man einfach so als Vorzeigebeispiel hinstellen und sagen, siehst du, der reichste Mann der Welt stellt irgendwie einfach nur irgendwelche Gasturbinen hin und nimmt uns quasi die Luft und verschmutzt die Umwelt und verbrennt hier auch noch Gas. Aber das hat alles nichts mit dem Datacenter zu tun. Das ist einfach nur der falsche Weg, um diese Datacenter zu betreiben. Und ich glaube, das muss man einfach in Europa besser machen. Ja,
ja, man sieht ja eben auch bei Windrädern zum Beispiel, dass da komplette Fake News oder irgendwelche Mythen sich dann spinnen um das Thema, die dann zur Ablehnung führen. Ja? Also, und das ist bei Rechenzentren wahrscheinlich genauso. Also ich sage nur Infraschall und solche Sachen. Ja,
ja. Ja.
Ja, bei einem Rechenzentrum, was erstmal nochmal wesentlich größere Ausmaße hat als ein Windrad oder auch als ein ganzer Windpark, ist es natürlich ebenso, ne? Ganz klar. Und ja, auch, spannend ist natürlich die Frage, wie man das dann vermeiden will in Europa. Ja? Also vielleicht, dass von Anfang an die Gemeinden und die Bürger einbezogen werden und dass sie auf irgendeine Weise auch davon profitieren, ja, sei es durch günstigere Heizkosten oder durch andere Beteiligung. Ja, das könnte man schon machen.
Also ganz so kompliziert wäre es ja eigentlich nicht. Ne? In Wirklichkeit, gerade wenn du dir anschaust, in den USA, was könnten die denn dagegen tun? Die Hyperscaler könnten hier beispielsweise entweder eine Tokensteuer draufsetzen und sagen, alles, was dort 1% des Umsatzes wandert in die Region zurück. Ja, es braucht nicht viel, es braucht wirklich nur minimal, weil gerade in der Lokalpolitik brauchst du gar keine großen Summen. Du brauchst kleine Summen, um gute Dinge umzusetzen. Schulen, Spitäler, Stromkosten reduzieren. Und das könntest du ganz leicht, indem du einfach nur 1% der Umsätze umschichtest und sagst, hey, das ist ein Goodie dafür, dass wir das hier herstellen dürfen. Und schon hast du Incentives für Leute, die dort leben.
Genau, genau, genau. Also das ist auch etwas, wie ich mir vorgestellt habe. Ich glaube dann, also du musst ja gar nicht alle für dich gewinnen. Ja, es genügt ja schon, wenn du die Mehrheit der Leute auf deiner Seite hast. Genau. Ein paar wirst du immer haben, die trotzdem dagegen sind, ganz klar. Aber darum geht es ja auch nicht. Ja. Okay, aber es ist auch interessant jetzt aus gesellschaftlicher Sicht, das zu beobachten und vor allem auch, dass es eben jetzt kein, sag mal, rein europäisches oder deutsch oder österreichisches Phänomen ist, sondern dass das anderswo eben auch so läuft, ja. Okay, zu guter Letzt auch noch etwas, wollen wir auch noch kurz drüber sprechen, und zwar über humanoide Roboter, ist ja auch etwas, was wir regelmäßig drin haben. Und da gibt es von Figure AI Roboter, die Pakete sortieren können. Schön und gut. Aber die Frage ist ja vielmehr, also wie weit ist denn die Robotik jetzt überhaupt schon? Wie zuverlässig ist sie? Und ja, die Frage ist auch, wann sich die dann wirklich auch in diesen Bereichen produktiv, effizient einsetzen lassen. Und dann auch uns helfen können, den zunehmenden Fachkräftemangel zu bekämpfen. Ja. Also das ist sicherlich hier auch in Europa spannend. Und wie schätzt du das ein? Also wie weit ist die Robotik da schon? Wie vielseitig kann man sie einsetzen?
Also ich habe das jetzt deswegen reingenommen, weil es ist ein Video aufgetaucht von dem Figure AI, der Helix 2 Roboter. Also den gibt es jetzt schon länger. Und den haben sie quasi in so einem Logistikzentrum eingesetzt. Und was du in dem Video siehst, ist nichts anderes als, da kommen die ganzen Pakete und dieser Roboter nimmt einfach das Paket und schaut, wo ist der Code, also wo ist der QR-Code, der Scan-Code, und legt quasi den Code auf den Boden, damit, wenn es übers Laufband läuft, dass es dann unten gescannt werden kann. Mhm. Ja. Und das schaut schon sehr, sehr, sehr gut aus, dass dieser Roboter 40 Stunden durchgehend 50.000 Pakete sortiert hat und dass diese Roboter in 8-Stunden-Schichten mit mehr oder weniger Zero Failure, ja, diese Sachen machen können. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Zugegeben, wenn man dann ein bisschen genauer schaut, dann gibt es auch so Fälle, wo dann der Roboter irgendwie 3 Minuten versucht, an so einem Plastiksackerl zu ziehen und dahinter stauen sich dann schon die Pakete, weil er das immer noch nicht geschafft hat. Ja, also diese Fehler sind immer noch da und die wahrscheinlich beim Menschen nicht passieren würden. Das sagt aber nur, dass du hier immer noch eine Aufsicht brauchst oder irgendeine Art von Remote Control brauchst, um solche Fehler zu beheben. Ja. Und wenn man das weiterdenkt, sind wir quasi tatsächlich so an dem Sprung der Robotik, wo einfache Use Cases tatsächlich von den Robotern sehr, sehr gut schon umgesetzt werden können. Und gerade Figure AI, also ist ja, die sind jetzt schon sehr weit. Die haben jetzt auch schon, wenn ich das richtig gelesen habe, für den Figure 04, also F04-Roboter, quasi den Design-Milestone, also Milestone, fertig gemacht. Und der Typ, der das entwickelt hat, sage ich jetzt einmal, meinte, dass er noch nie so, also Brett Adcock heißt er, ja, hat gemeint, dass es noch nie so einen technologischen Sprung gegeben hat zwischen zwei Generationen. Und das lässt uns darauf schließen, dass wir in der Robotik schon viel weiter sind, als wir im Mainstream das wahrnehmen und dass das hier wahrscheinlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren, vielleicht schon dieses Jahr, große Durchbrüche geben wird. Ja? Und was wir angenommen hatten, dass es tatsächlich noch 4, 5 Jahre dauert, dass sich die Zeit mindestens halbiert hat, vielleicht sogar noch schneller die Entwicklung voranschreitet, als wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, das ist auch der nächste evolutionäre Schritt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das ganze World Model Thema gerade von Google auch immer mehr in den Vordergrund kommt. Weil mit den World Models kannst du diese Roboter tatsächlich besser steuern und kannst sie auch viel besser weiterentwickeln. Und und ich glaube, es wird alles viel schneller kommen, als wir glauben. Ich sage jetzt nicht, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, vielleicht Ende des Jahres, ist schon das Jahr der Robotik, wie das Jahr der KI 2023 war oder 2024 besser gesagt war. Und 2025 haben wir geglaubt, ist das Jahr der Agenten. Das ist jetzt 2026, ist ganz klar das Jahr der Agenten. Und ich glaube, nächstes Jahr könnte es schon das Jahr der Robotik werden.
Okay, also schon mal was für unsere nächste Jahresprognose, definitiv. Gut, damit wären wir am Ende und erstaunlicherweise wieder ziemlich genau in unserem Zeitfenster. War wieder ein buntes Potpourri von verschiedenen Dingen. Also die Uhr steht nicht still und die Entwicklungen gehen weiter. Wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen. Es ist einfach ein unglaubliches Tempo der Zeit. Ja, und wir versuchen hier zumindest mal so den großen Überblick zu geben der wichtigsten Dinge. Ich hoffe, es ist uns gelungen und ich hoffe auch für alle, die uns jetzt zugehört haben und die uns jetzt noch zuhören, auch, es war was Interessantes dabei. Und hat mir wieder viel Spaß gemacht hier mit dir, Yusuf, und freue mich schon aufs nächste Mal. Und bleibt mir nicht viel mehr, als mich jetzt hier schon von dir und von euch allen zu verabschieden. Und ich freue mich dann, wenn wir uns hier an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss.
Ja, danke dir auch. Es war mir wieder eine Freude. Wir haben wirklich viel besprochen. Danke auch an alle Zuhörer. Sehr gerne seid ihr eingeladen, uns zu bewerten oder uns einfach zu schreiben, wie jede Woche. Und ich hoffe, es war irgendwas für euch dabei. Und falls ihr auch, wie gesagt, der Christian hat schon angesprochen, das Gefühl habt, es überrollt euch alles, ihr seid nicht alleine. Wir lesen hier jeden Tag über 100 News über verschiedene Entwicklungen und picken uns täglich ein paar Sachen raus und keiner von uns schafft es irgendwie tatsächlich up to date zu bleiben. Und man hat echt das Gefühl, man wird hier überrollt von der Geschwindigkeit. Aber so ist es. Lasst euch nicht unterkriegen. Und lasst euch auch nicht paralysieren. Immer einen Schritt nach dem anderen. Das oberste Ziel ist immer mitspielen. Riding the wave. Seid dabei. Schaut, dass ihr euch weiter bildet, euch zumindest halbwegs aktuell haltet und vor allem experimentiert. Und dann ist eure Zukunft auch gesichert. Alle, die es nicht tun, die werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben damit. Und deswegen bleibt gern bei uns, jede Woche wieder. Lasst euch up to date halten und ich freue mich bis nächste Woche. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.